Ein Christ aus Ceylon hat einmal das Wort geprägt, wenn wir von Jesus reden, sei es wie wenn ein Bettler dem anderen zuruft, wo es Brot gibt. Und Paulus sagt, er sei ein Schuldner. Er müsste allen das Evangelium bringen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Vom Erscheinungsfest her zieht sich das immer durch, jetzt in diesen Sonntagen, dass das Evangelium in die Welt hinein soll. Wir wollen zuerst ein Dank- und ein Freudenlied miteinander singen. Danke, mein Vater, aus unseren Liedheften 798. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. 798. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, das ist ein Vorrecht, dass du dich bekümmerst um jeden von uns und dass du keinen übersiehst und dass wir jetzt auch mit allem, was uns an Sorgen und Nöten und Lasten bewegt, wir von dir durchschaut sind. Wir wollen dir an diesem Morgen ganz herzlich danken, dass du unser Beten hörst und dass wir zu dir rufen dürfen und dass du ein mächtiger Herr bist. Du willst in deiner Liebe alles bewegen, um uns den Weg zu bahnen. Aber wir bitten dich an diesem Morgen, mach uns bereit zum Hören, dass wir hören können, wie ein Jünger hört. und uns bedrückt auch an diesem Morgen, wo wir wieder dich gesündigt haben, wo Dinge uns belasten vor dir. Herr, wir brauchen deine Vergebung und deine Reinigung. Und dann bitten wir dich, dass du auch jetzt alle mit hineinnimmst in deine Gemeinde, die Kranken auch, die nicht unter uns sein können, die Alten, die Pflegebedürftigen, aber auch deine weltweite Gemeinde. Gib doch, dass wir alle dein Wort hören. Und so wollen wir jetzt jeder für sich dir in der Stille alles bringen, was uns beschwert und belastet. Wir beten in der Stille. Herr, wir danken dir für dein Hören auf das, was wir zu dir rufen. Amen. Ich lese aus Apostelgeschichte 10. Wir haben heute so einen langen Predigtext, dass wir ihn auch in zwei Hälften nicht ganz lesen können. Und das ist eigentlich schade. Lukas hat sich ja was dabei gedacht, als er die Geschichte von der Bekehrung des Hauptmanns, römischen Hauptmanns Cornelius, so ausführlich beschrieben hat, weil das immer wieder so wichtig ist, dass wir das erkennen. Und wenn Sie jetzt mitlesen in Ihren Bibeln, Apostelgeschichte 10, zuerst Vers 1-17. Es war ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus, der ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Wie man das finden kann, das ist beim Gerber ganz einfach, wenn man das riecht. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten. Und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan. Und etwas wie ein großes, leinenes Tuch herabkommen, an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels, und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Sie müssen ja wissen, was für einen Juden das bedeutet, dass er koscheres Fleisch isst. Petrus aber sprach: Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Das geschah dreimal, und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür. Jetzt unterbrechen wir, lesen nachher ein Stück weiter in dem Kapitel. Wir singen jetzt ein Lied und nach dem Lied habe ich Frau Reichmann gebeten, mal etwas zu erzählen. Wir haben heute das Thema im Gottesdienst: Menschen auf der Suche nach Gott. Menschen auf der Suche nach Gott. Wir singen jetzt Zünde an dein Feuer 732 aus unserem Liedheft. 732.
meinem Beruf komme ich mit sehr vielen Menschen zusammen jeden Tag. Und wenn man viele Jahre kommt und meist immer zu den gleichen Stellen, dann hat sich irgendwo ein Vertrauen entwickelt. Und dann reden auch die Leute, wenn es manchmal die Zeit zulässt. Und viele sind enttäuscht, auch von der Kirche und vor allem von Menschen. Und dann suchen sie ihr Glück, ja, in Esoterik oder in anderen Gruppen, Meditationen, um so irgendwo ihrem Leben einen Sinn zu geben, oder sie meinen es. Ich habe immer gedacht, oder ja, warum, oder was sind die Probleme und was sind die Schwierigkeiten der Leute? Und meistens sind es nicht Krankheit oder sonstige Nöte, es sind meistens die zwischenmenschlichen Beziehungen, die dann krank machen. Und ich komme oft hinein in den Klinikbetrieb, dann hat der Chef die Sekretärin so runtergeputzt, dass sie einfach nur dasteht und weint. Und es geht überhaupt nicht um die Sache, sondern immer oder meistens werden dann die Menschen angegriffen und ganz arg verletzt. Ja, und was kann man dann tun? Manchmal kann ich jemanden in den Arm nehmen, aber ich habe es mir dann jetzt so gemacht, dass ich also immer Karten dabei habe mit Bibelversen, mit Jesusworten oder mit Psalmworten, denn die eigenen Worte, die sind ja oft zu leer. Und dann kann man sich diese Karte entweder hinstellen oder man kann sie in die Schreibtischschublade legen und einfach mal wieder hinschauen. Manchmal hole ich noch schnell eine Kassette vom Gottesdienst hier, die ich immer wieder mit dabei habe, oder auch ein kleines Heft. Vor Weihnachten jetzt, da muss ich einen Besuch machen und das war dann privat zu Hause. Und ich habe die Ansprechpartnerin war dann nicht da. Aber ihre Mutter hat eine eigene Wohnung bei ihrer einzigsten Tochter. Und die hat mir dann aufgemacht und ich konnte meine Dinge abgeben. Und sie hat mich dann gleich reingebeten und ob ich nicht doch was trinken wollte. Ich hatte zu wenig Zeit, aber ich habe es dann gemacht. Und dann hat sie dann erzählt und ich merkte gleich, sie hatte viel auf ihrem Herzen. Und da ich ein bisschen auch die Verhältnisse kannte, hat sie sehr tief gegriffen und sie hat gesagt, wissen Sie, es ist so, es wird sicher keiner merken, wenn ich oben in meinem Bett liege und eines Tages gestorben bin oder einen Herzschlag kriege. Das merkt man nicht. Wenn ich meine Enkel manchmal kommen, meine Tochter, die kommt fast gar nicht. Oder der Schwiegersohn. Und wenn ich runtergehe und was fragen möchte, ich werde oft so angefahren, dass ich gleich wieder gehe. Aber ich mache doch so viel. Wenn sie nicht da ist, dann koche ich für die Kinder und ich bin immer da, wenn sie aus der Schule nach Hause kommen. Ich weiß auch nicht, ich komme da einfach auch nicht weiter und dann gehe ich zu meinen Schwestern, aber dann spielen wir Karten, aber irgendwie ist das denn der Sinn? Was habe ich alles für meine Mutter getan? Ja, was sagt man dann, da ich die Tochter kenne? Ich habe dann das versucht, sie hat sehr viele eigene Probleme und sie ist einfach in ihrer Persönlichkeit, sie kommt nicht mit sich zurecht. Sie ist auch in Depressionen schon tief gewesen. Und ich war dann schon am Gehen und dann habe ich dann gesagt, noch in der Türe, wissen Sie, ich kann, wenn ich so Probleme habe, einfach darüber beten. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin auch viele Jahre durch ganz, ganz tiefes Leid gegangen und habe, wenn ich selber dran rumgewurschtelt habe, dann hat sich nichts getan. Aber wenn ich es ganz Jesus überlassen konnte, dann konnte ich nur staunen. Und dann hat sie gesagt, ja, zum Herrgott bete ich auch, aber mit dem Jesus, ist das denn wirklich wahr, dass man zu ihm beten kann und dass er hilft? Und das war dann wunderschön, das war dann ein schönes Gespräch über Jesus, dass ich ihr sagen konnte, wie wunderbar das ist und dass allein durch ihn wir zum Vater kommen. Und ich hatte dann im Auto das Büchlein von Dr. Kurt Schäfbruch unterwegs, wo auch viele Menschen noch über ihren Glauben berichten. Und das habe ich ihr dann geschenkt und habe auch gesagt, dass ich für sie bete. Und wenn sie eine Bibel hat, ja, das hatte sie, dass sie einfach dann mal anfängt, im Johannesevangelium zu lesen. Und dass ich, wie gesagt, auch weiter an sie denken will. Und dann hat jetzt Gott viele, viele Möglichkeiten, ja, da zu wirken. Und das freut mich. Und dann, da ich ja für einen weltlichen Arbeitgeber unterwegs bin, hatte ich natürlich viel Zeit verloren. Und, aber ich habe gestaunt. Ich habe dann im Auto gejubelt und gebetet und gedankt. Und ich habe an dem Tag, ist mir so viel gelungen, ich habe so wahnsinnig viele Besuche gemacht wie selten und war überhaupt nicht müde, war ganz glücklich. Und da kann ich nur Mut machen und für alle Versäumnisse, ich habe auch so oft, dass ich was nicht sage und mich schäme. Und das hat wieder Mut gemacht für neue Gespräche. Danke.
Solche Erfahrungen dürfen Sie in den nächsten Tagen auch machen. Bin gespannt, was Sie erleben. Vielen Dank für das Wort. Wir singen Such, wer da will, ein ander Ziel, 249. Es gibt keine andere Lösung, auch für die Nöte der Menschen, 249. Wir singen zuerst die Verse 1 und 2, dann sage ich, wie es weitergeht, 249. Die Männer den Vers 4 und alle miteinander dann den Vers 5. Thank you. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte 10. Dort ist jetzt dazwischen erzählt, wie also Petrus langsam merkt, was dieses Gesicht zu bedeuten hat und wie er dann mitgeht. Und der Hauptmann Cornelius hat schon eine Party gerichtet, hat alle seine Freunde eingeladen und weiß, dass Gott jetzt ihm etwas Besonderes schenkt. Und wir lesen jetzt von Vers 34 ab. Petrus aber tat seinen Mund auf. Er ist jetzt in Caesarea, dort in der römischen Garnison, in der Kaserne, vor dieser Gruppe der Freunde des Hauptmann Cornelius. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Also Gott sieht die einzelne Person, aber achtet nicht auf die Standesunterschiede. Sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit heiligem Geist und Kraft. Das ist ein Musterbeispiel, wie die Apostel gepredigt haben. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet, den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Nicht alle kennen den Hauptmann Cornelius so gut. Deshalb möchte ich beginnen mit jemandem, den alle gut kennen. Eine charmante Dame, die alte Inge Meisel. Die wurde vor 8 Tagen von dem Thomas Gottschalk interviewt. Und da hat die so nett aus dem Nähkästchen vor der Fernsehkamera geplaudert und hat 2 Lebensweisheiten mitgegeben, die so ganz markante Punkte ihres Lebens sind. Das hat sie gesagt: Zum einen, ich trage immer mit mir herum so ein kleines chemisches Produkt. Das habe ich mir bei der Gesellschaft für humanes Sterben besorgt. Und wenn es mal da oben bei mir nicht mehr so im Kopf so ganz stimmt oder sonst irgendwas in meinem Leben ist, dann muss ich bloß das nehmen und in 0,nix bin ich tot. Ganz wunderbare Sache. Und ein zweites, was ihr im Leben wichtig ist, Thomas Gottschalk durfte in ihrem Handtäschchen ein wenig gruseln und hat es dann rausgezogen, ein nacktes Männerfigürchen, hat sie vor 8 Jahren in China gekauft. Und da guckt sie so ganz treu, so wie sie so liebenswürdig da gucken kann und sagt: Das bringt mir Glück. Ich trage es zwar nicht auf der Haut, aber es bringt mir Glück. Ich bin so froh, dass Inge Meisel die 2 Punkte nennt, die heute den Menschen unserer Tage bewegen. Das eine ist, was kommt auf mich zu, was wird morgen sein, die Angst vor der Zukunft. Und wie wird es in meinem Leben so, dass ich sicher und ruhig gehen kann? Ich brauche Glück, Glück, es muss hell sein. Wie kann ich meine Angst besiegen? Inge Meisel empfiehlt unter dem Beifall, dem tosenden Beifall einer großen Halle und wahrscheinlich von Millionen Zuschauern am Fernsehapparat, dass ein Figürchen hier helfen könnte. Es ist absurd, dass der moderne Mensch heute wieder so intellektuell so weit gekommen ist. Wenn Sie glauben, dass Sie bei der Reader's Digest-Auslosung den Supergewinn kriegen, ist die Wahrscheinlichkeit zu 1 zu 100.000 Millionen vielleicht, oder beim Lotto ganz ähnlich, ich kann es nicht rechnen, ein paar Mathematiker haben mir schon vorgerechnet. Aber dass jemand heute glaubt, dass ein Stück Stein, das er in China gekauft hat, ihm Glück bringt, also das ist absurd. Das ist so verrückt, so wahnsinnig. Oder gar das andere, die Todesangst des modernen Menschen. Was soll ich denn tun, wenn ich weiß, mein Leben kommt ins Leiden? Ja, das kann der moderne Mensch nicht mehr bewältigen, die Schmerzen. Dann nehme ich ein Produkt von der Gesellschaft für humanes Sterben und dann bin ich mit 0, nichts weg. Was, wo bin ich? Nicht mal nachdenken kann der Mensch heute, doch vielleicht. Und da merken wir erst, wie in unseren Tagen die Menschen offen sind. Wir als Christen müssen ihnen doch etwas sagen können, dass kein Toi, Toi, Toi hilft und kein Aberglaube oder irgendein dumpfer Traum, an den ich mich hinhänge oder ein Wunsch. Wer hält mich, wenn ich sterbe? Ich verstehe nicht, wie Menschen heute alt werden können, in Ruhestand gehen und sich nicht darüber klar werden, wo sie in ihrem Leben eine Geborgenheit finden. Frieden, wenn sie sterben. Was wird sein, wenn ich Staub und Asche werde? Und was ist, wenn Krankheit kommt, wenn Schmerzen zu tragen sind? Ich verstehe nicht, wie Menschen das fertigbringen, ohne ein ganz lebendiges, glaubendes Vertrauen an den einen Gott Himmels und der Erde, ihr Leben zu bewältigen und ihr Sterben zu bewältigen und ihre Krankheit zu bewältigen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir reden. Ich bin so froh, dass in der Bibel immer wieder gezeigt wird, in dieser Welt gibt es viele Menschen, die suchen ganz ernsthaft. Die suchen verzweifelt nach einer Antwort. Und sie finden nichts anderes als vielleicht so ein Steinklötzchen, ein nacktes Figürchen, mit dem aberwitzigen Glauben, das bringt mir doch noch Glück in mein dumpfes Leben. Menschen suchen und sagen, das kann doch nicht wahr sein, wo ist denn Wahrheit? Deshalb möchte ich heute zuerst darüber reden, vom Suchen der Menschen. Ich will es Ihnen zuerst einmal wieder sagen, wie verzweifelt heute Menschen in der Welt nach Gott suchen. Wenn Sie unter Christen diskutieren, werden Sie dauernd hören, dass Christen sagen, halt mal, das glaube ich gar nicht, dass die Menschen nach Gott suchen. Das ist ein solches Unrecht, wie Christen über die Welt reden. Die Menschen in der Welt haben keine Hoffnung. John Patton war der große Missionar unter den Kannibalen in der Südsee. Und er hat immer wieder in seinen Berichten herausgestellt, er hat 50 Mal dem Tod in die Augen geblickt. In ganz großer Lebensgefahr. Er hat gesagt, wenn es auf der Welt Menschen gibt, die nichts von Gott wissen, müssten sie dort auf diesen fernsten Inseln der Südsee sitzen, auf diesen 25.000 Inseln, wo noch nie ein Europäer hinkam. Aber sagt, ich habe noch nie einen von diesen Kannibalen gefunden, der nicht eine Sehnsucht hat nach Gott. Es gibt keine Atheisten, hat John Patton immer gesagt. Ob sie hinter einem Baum oder hinter Tieren oder Fischen oder hinter den Geistern oder hinter einem Blitz, irgendwo suchen sie nach Gott und sie finden ihn nicht. Vielleicht gibt es Atheisten nur auf dem Hintergrund der christlichen Verkündigung. Leute, die überfüttert wurden im christlichen Glauben, die Atheisten geworden sind. Ich behaupte, die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, sie suchen und eine Inge Meisel sucht auch. Weil sie selber spürt, das ist doch nicht die Antwort auf meine Lebensfragen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Da muss doch irgendwo eine Macht sein, in der ich mich bergen kann, die das Geheimnis meines Lebens auflöst. Es wird bei uns oft auch wieder in christlichen Kreisen oft so schnodderig vom Zweifel geredet. Weil man sagt, ja, das ist alles eben so schwierig, man kann nicht glauben, dann macht man überall seine Fragezeichen hin. So reden nur überfütterte Leute. Überfüttert am Wort Gottes. Sie überall sich behaglich zurücklehnen. Die Wirklichkeit der Welt sieht ganz anders aus. Menschen suchen verzweifelt im Hangen und im Bangen. Wo kann ich mich halten in einer Welt des Todes und des Sterbens? In einer Welt des Hungers und der Ungerechtigkeit? Wo gibt's noch irgendetwas, worauf man sich verlassen kann, woran man sich halten kann und woran man sich bergen kann? Und da zeigt uns die Bibel ja immer wieder verschiedene Gestalten. Eine dieser Gestalten war zum Beispiel die Frau aus dem syrischen Phönizien, aus Sidon, die zu Jesus kam und für ihre Tochter betete. Und da werden uns am Erscheinungsfest die Weisen gezeigt, diese Magier, die da kommen und die eine Sehnsucht haben. Und das ist immer wieder wichtig für Christen, dass sie es wissen. Wir sitzen so da, so fröhlich und wir haben das Evangelium überall griffbereit. Aber die Menschen draußen, denen sagt es ja niemand. Und da ist dieser Hauptmann, wäre heute im Rang eines Oberst, in der römischen Armee. Was war das für ein Mann? Sie müssen noch einmal an den Luxus von Caesarea denken. Diese Paläste in Marmor gebaut, dieser künstlich errichtete Hafen, ein wunderbarer Tempel zu Ehren vom Zeus. Und die römische Kultur war ja so machtvoll, demonstrierend, wie der Kaiser alles in seiner Hand hat und das Friedensreich aufrichtet. Und da war der Hauptmann, der hat ganz anders gesucht, als man bei uns so sich das Suchen vorstellt. Der hat gesagt, das ist alles nicht wahr. Der Augustus ist kein göttlicher Herrscher. Das ist ein Mensch wie wir, voller Fehler und Mängel. Und das echte Suchen bei dem Cornelius merkt man ja daran, im Unterschied vom schnodderigen Reden über seine Zweifel, dass er an sich selber zweifelt. Er war ein ganz demütiger, bescheidener Mann. Demütig. Und das ist für einen Offizier schon was. Die sind sonst meist sehr stolze Leute. Und dieser Offizier Cornelius, der ist ja nachher vor diesem Fischer Petrus auf die Knie gesunken. Und er hat ja Mühe gehabt, den Offizier aufzurichten. Ein demütiger Mann, der genau weiß, ich bin Staub und Asche. Das ist das erste echte Suchen nach Gott. Wo man sich nicht begnügt mit den Götzenfigürchen und mit den üblichen Antworten, mit den esoterischen Geheimnissen, die man da verkündigt bekommt. Sagt, nein, ich möchte wirklich fragen, wo sind denn die Antworten für mein Leben? Und das Erstaunliche ist, was er schon gefunden hat. Und da sieht man das echte Suchen, dass er ein Mann war, der sehr sich um seine Familie gekümmert hat. Ich bewundere drüben ganz besonders, weil ich Mann bin, die Väter. Da haben wir so prächtige Väter bei der Übertragung drüben. Die können die Kinder so gut wickeln wie die Mütter. Das ist schon was Wunderbares, wenn Väter so sich für ihre Kinder einsetzen. Das war bei dem Cornelius toll, der seinem Hause wohl vorstand. Der hat sich um die Familiendinge gekümmert. Der war ein rechter Vater. Er hat sich um seine Untergebenen gesorgt. Und das Schöne sogar, er hat seinen Untergebenen sogar seinen Glauben mitteilen können. Er war ein Mann, der die Gerechtigkeit lebte. Das nimmt Gott sehr genau. Und das ist wichtig, wie wir im Alltag uns verhalten. Und das ist schön, wenn ein Mensch die Prinzipien auch der Wahrheit und der Gerechtigkeit lebt. Und das in einer Umgebung, in diesem Saus und Braus von Caesarea, wurde gelogen und gehurt und wurde ausgebeutet und unterdrückt und wurde mit der Macht gespielt. Und er war ein Mann, der nach Gott sucht. Und er begann einfach damit und sagt, ich möchte das in meinem Leben, in der eigenen Tat verwirklichen. Und trotzdem, das Beste fehlt ihm noch. Nicht, dass einer jetzt sagt, dann ist er doch auch schon recht. Nein, das Allerbeste und das Wichtigste fehlt ihm noch. Er ist ein Mensch ohne Tadel. Er hat sogar die alttestamentliche Offenbarung. Offenbar hat er sich viel vom Wort Gottes, so wie es Israel damals gegeben war, besorgt. Vielleicht hat er schon was gehört vom Evangelisten Philippus, der in Caesarea evangelisiert hat. Vielleicht hat er irgendwo was mitbekommen vom Jesuszeugnis, aber er war ein suchender Mensch und er hat es noch nicht gefunden. Suchende, wissen Sie, dass es Suchende gibt? Gott sieht suchende Menschen und das ist so wunderbar. Gott ist der beste Missionar, Gott ist der größte Evangelist. Wir als Christengemeinde, wir versagen dauernd, das ist jetzt mein zweiter Punkt. Warum versagen wir Christen so oft? Warum hat es der Petrus nicht merken können, dass da 50 Kilometer von Joppe entfernt in der Kaserne von Caesarea ein Mann nach Gott sucht, weil wir so blockierte Leute sind. Wir wissen es nicht. Bei uns ist es noch anders als beim Petrus. Wir meinen ja manchmal, die Leute können ja kommen, die Glocken haben ja geläutet, wer will, kann erscheinen. Wissen Sie, dass schon wenige Häuser hier von uns entfernt Menschen darauf warten, dass sie jemanden besucht und mit ihnen betet? Sie glauben es nicht. Die Bibel zeigt es uns, wie die Menschen suchen, und Christen sind oft so blockiert, dass sie es gar nicht ahnen und gar nicht verstehen. Hans Egede, der erste Missionar, der zu den Eskimos kam, noch im 17. Jahrhundert, hat zuerst seinen ganzen Ekel überwinden müssen. Die Eskimos haben in ihren Iglos nackt geschlafen zu dem Leuchten der Tranlampen. Das hat furchtbar gestunken, aber da hatten sie noch so Pötte stehen. Und da haben sie ihre Häute nicht wie beim Simon Gerber gegerbt, sondern in Urin. Und der Egede sagt, das kann man als Europäer kaum aushalten, wenn man da mit diesen Menschen schlafen soll, und hat Jahre gebraucht, schon die Sprache zu sprechen. Wenn man ein solches Schicksal liest, dann spürt man, da war ein Mensch, der hat in Liebe für Menschen gebrannt, die einem eigentlich unsympathisch waren. Das ist was ganz Großes. Und das zeigt der Heilige Geist durch dieses Traumgesicht dem Petrus. Mensch, siehst du da, sag du nicht, das sind unreine Tiere. Nimm das zum Symbol, dass du zu Menschen gehst, die dir widerlich sind, die du nicht leiden kannst, die dir auf die Nerven fallen, weil Gott sie lieb hat. Und das versteht der Petrus erst. Liebe Schwestern und Brüder, an dieser Stelle sind wir alle sehr schuldig. Das ist nicht ein Fimmel von mir, wenn ich sage, rücken Sie zusammen und kümmern Sie sich umeinander. Ob Sie auf Tuchfühlung sitzen im Gottesdienst und sagen, ich setze mich dahin zu einem anderen und ich frage, wie es ihm heute geht. Und ich nehme mich um einen anderen an. Und dann gehe ich genauso hinaus und gehe den Tag über durch die Straßen und sage, Herr, wo hast du Menschen, zu denen du mich führst? Und ist es der Müllmann oder der Postbeamte, der von mir einen Zuspruch braucht? Oder die Verkäuferin, die ihre Lebensnöte nicht mehr bewältigt? Dass ich über Schranken springen kann. Das war ja damals für den Petrus so schwierig, sich vorzustellen, dass wirklich die Heiden, das war für die Juden eigentlich gar nicht immer, die Heiden von Gott angenommen sind, die Nichtjuden, ohne dass sie das ganze Gesetz in ihren ganzen Reinheitsvorschriften tragen. Herr Petrus hat schnell verstanden. Und Sie müssen immer noch denken, wie schwer dem Petrus das Zeugnis von Jesus fiel. Er hat ja verleugnet bei der Magd im Hof. Dieser Petrus war. Und ich will es von niemand von Ihnen mehr hören, dass er sagt, ich bin so schüchtern. Wenn einer schüchtern war, war der Petrus schüchtern. Aber er hat gewusst, ich muss reden, wenn Gott will. Und dann muss ich ein Zeugnis geben. Und die Predigt, die Petrus hält, ist ein Musterbeispiel einer einfachen, simplen Christuspredigt. Einfachen, simplen Christuspredigt. Was wir der Welt schulden, ist, dass wir ihnen schlichterweise das sagen, Jesus lebt wirklich. Und er ist der Herr über alles, sagt alles der Petrus in dem kurzen Wort. Und er holt dich aus den Klauen des Teufels raus, steht alles wörtlich da drin. Und er hat den Tod besiegt, brauchst keine Pille von der Gesellschaft für humane Sterben. Und er ist der, dein Leben lenkt. Und ihm darf man sich anvertrauen in jeder Lebenslage. Er ist dein Herr über alles. Und was ganz Wichtiges sagt er noch. Es kommt ein Gericht und Jesus hält Gericht, das jüngste Gericht. Das ist ja ganz wichtig, daran wird eine Predigt erst zur Missionspredigt, dass man vom jüngsten Gericht spricht. Ohne Gericht ist keine Missionspredigt. Das ist auch ein Zeugnis immer nur halb. Ich trage mit meinem Leben Verantwortung vor dem heiligen Gott. Und auf einmal wird es offenbar, was ja für den Cornelius die lösende Botschaft war. Ich kann mit allen meinen Almosen, mit all meinen guten Werken mir nicht den Himmel erkaufen. Ich lebe von dem Wunder der Gnade, dass Jesus für mich die Rechnung bezahlt und für die Schuld meines Lebens aufkommt. Und das ist eine Botschaft des Evangeliums, eine Freudenbotschaft. Wo das nicht verkündigt wird, geschieht keine Mission und ist kein Evangelium verkündigt. Auf den Punkt muss hinlaufen, dass Jesus Schuld vergibt und dass er sie wegnimmt und dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Eine ganz schlichte Predigt, die Petrus gehalten hat. Charles Haddon Spurgeon sagt zur Stille, ich würde mich genieren, so eine schlichte Predigt zu halten. Aber die war's. Wir alle machen den Fehler, dass wir nicht schlicht genug reden, nicht simpel genug. Alle sollten viel simpler reden, viel einfacher, auf was es ankommt. Auf die Punkte. Menschen in der Liebe das zu sagen, in der Zuneigung, warum wir Christen bloß so versagen. Dass wir nicht den Blick haben und erkennen, was Not ist. Noch ein letztes. Jetzt müssen wir noch einen Blick lenken auf Gott. Wir hatten vom Zweifler, vom Suchenden gesprochen. Wir hatten von dem Christen Petrus gesprochen, der so schlecht begreift. Und jetzt noch, wie Gott das Zeugnis des Petrus befestigt. Da fiel der Geist Gottes auf die Menschen. Ist gut so ausgedrückt. Darüber hat auch der Petrus nicht verfügt. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Ich habe gebetet, dass der Heilige Geist heute auf sie fällt. So wie wir das jeden Tag brauchen, zum Beten, zum Hören und zum Tun. Und was tut der Heilige Geist? Er macht es fest. Er schenkt Gewissheit. Was ganz Großes. Muss ich immer darauf hinweisen, dass ich einst als junger Menschen im Konfirmandenunterricht es so herrlich gelernt habe, wie man es besser gar nicht sagen kann. Beim dritten Glaubensartikel vom Heiligen Geist, dass uns der Heilige Geist mit seinen Gaben erleuchtet. Und da steckt uns ein Licht auf und dann kann man es verstehen. Ein Wunder. Ein Wunder des Heiligen Geistes, über das wir nicht verfügen, das will der Heilige Geist heute tun. In der Mission, bei uns, in der Evangelisation, hier mitten unter uns, wo Sie heute mit Ihren Fragen und Zweifeln sind, er will Sie überführen. Und da steht noch drin, dass Sie in anderen Zungen redeten. Das ist immer auch wieder die Frage, was sind denn die anderen Zungen? Was soll denn das bedeuten? Wir haben es dreimal in der Apostelgeschichte, andere Zungen. Und da wollen wir darauf achten, was ist das erste Mal, haben wir es in der Pfingstgeschichte. Und zwar immer ist es, wie es darum geht, dass Menschen in einem anderen Kulturkreis erreicht werden. Meder und Elamiter aus Phrygien und Pamphylien und sie hören in ihrer Sprache das Evangelium Gottes verkündigen. Ganz wunderbar. Der Heilige Geist macht deutlich, nicht wie in der Synagoge, dass man nur jüdisch Gott preisen darf, sondern in jeder Sprache. Sie dürfen Schwäbisch reden mit Gott im Gebet. Wir haben es das zweite Mal hier. Nur dreimal haben wir es in der Apostelgeschichte, das Zungenreden. Und das dritte Mal in Ephesus. Gucken Sie nochmal nach in Ihrer Konkordanz. Dreimal. Und Ephesus geht es in den hellenistischen Kulturkreis noch einmal hinein. Und Gott macht deutlich, jeder Mensch in jeder Sprache ist ihm angenehm. Und jetzt darf ich mit meiner Sprache, so wie meine Muttersprache klingt, darf ich meinen Gott preisen und darf sein Wort hören. Und Gott wirkt durch die Vielfalt doch vielen tausend Sprachen der Nationen und der Völker dieser Welt. Das ist was Wunderbares. Der Geist Gottes wirkt durch all diese Dinge hindurch. Das Große ist ja, dass der Geist Gottes auch unser Wesen erfüllen will. Liebe, Freude, Friede, Geduld in uns wecken will. Unser ganzes notvolles Fleisch transformiert. Das ist doch toll. Macht neue Menschen aus uns. Gebiert uns zu neuen Menschen, sagt mal Luther. Und diese Veränderung geschieht ganz schlicht durch das Wort eines Menschen, der von Gott zu einem Suchenden geführt wird. Wir reden hier viel über Weltmission. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen eines Oberlandeskirchenrates in Norddeutschland, der gesagt hat, er sei entsetzt gewesen, wie er bei einer Tagung miterlebt habe, dass dort gesagt wurde, die Erwachsenenbildung der Kirche hat nicht missionarisch zu sein. Und als sie eifern hat gesagt, wir müssen missionarisch sein. Ja, natürlich. Wenn eine Kirche und eine Christenheit nicht mehr missionarisch ist, ist sie eine tote Kirche. Wir haben einen Auftrag in die Welt und wir sind Schufte, wenn wir das Beste für uns behalten. Aber das Schlimme ist, dass wir oft eingeschlossen sind in die Mauern. Und jetzt, wenn Sie rauskommen die nächsten Tage, machen Sie Ihre Augen auf und lassen sich vom Geist Gottes leiten. Und merken Sie, wie oft Sie Gott gebraucht. In den ganz alltäglichen Gesprächen. Vielleicht ist es ein Kellner im Restaurant, dem Sie eine Schrift mitgeben können. Irgendwo. Der Schaffner in der Eisenbahn, oder was weiß ich. Aber Sie merken, da war einer, dem ich sagen durfte in der ganzen Freude, und da hat mich der Geist Gottes getrieben. Wir haben immer wieder die Hindernisse, dass wir es nicht tun wollen. Lassen Sie mich schließen mit einem Beispiel, wo es am schwierigsten vielleicht ist, dass immer mit uns Theologen, und heute haben ja Theologen eine große Barriere zu überwinden, um Christus zu erkennen, durch die Verstandeszweifel der kritischen Theologie. Und einer der nächsten Mitarbeiter Rudolf Bultmanns, Otto Rothenberg, war einst ganz in Bibelkritik und in allen Zweifeln aufgewachsen und hat das eben als eine Mythologie genommen, den christlichen Glauben, und war als junger Pfarrer in einer persönlichen Not zu einem schlichten Gemeindeglied gegangen. Es war ein alter Mann, den er um Rat gefragt hat in einer Lebenskrise. Und dann hat dieser alte Mann zu Otto Rothenberg gesagt, jetzt wollen wir einfach alles Jesus sagen. Und Otto Rothenberg sagt, mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Jesus lebt wirklich. Das habe ich nie begriffen. Und ich kann so mit ihm reden. Er ist da. Und Otto Rothenberg wurde ein großer Zeuge Jesu und der Pfarrergebetsbruderschaft. Es gab viele Menschen damals, die verschlossene Herzen hatten, auch zur Zeit des Petrus. Aber wichtig ist, dass wir die finden, zu denen uns der Heilige Geist führt. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass jeder von Ihnen in der kommenden Woche ganz viele wunderbare Gespräche führen darf, wo man ganz schlicht von dem erzählen darf, was uns Jesus bedeutet. Amen. Und dann singen wir, O Gottes Sohn, du Licht und Leben, 504, die ersten drei Verse, 504. Wir wollen beten. Lieber Herr, deine Liebe sucht alle. Und du siehst auch jetzt unter den Völkern und Nationen alle, die nach dir suchen mit ganzem Ernst. Herr, vergib uns oft, wo wir an Menschen achtlos vorübergingen, wo wir uns begnügt haben, dass doch jeder den Weg selber wissen kann und wo wir geschwiegen haben. So viele haben oft gewartet, dass wir davon anfangen. Jetzt geh du mit uns auch in diese Woche hinein und leite uns durch deinen Geist, dass wir Menschen erkennen und sehen, die nach dir hungern. Wenn wir mit Kranken reden, mit Verzweifelten, mit Einsamen, lieber Herr, gib uns auch das richtige Wort in den Mund, dass wir nichts selber machen wollen, dass wir nichts besonders Kluges wollen oder etwas besonders Modernes, sondern dass wir einfach dir treu sind und echt erzählen, was du uns bedeutest. Und da bitten wir dich, dass du auch unter uns, die jetzt im Glauben gewiss machst, die nach dir hungern, dass dein Wort immer so zu uns redet, auch in der täglichen Stille über deinem Wort, dass wir gewiss werden. Und wir bitten dich jetzt, dass es auch die Kranken und die Angefochtenen und die Schwermütigen verstehen können, dass du ihnen selbst vor die Augen trittst und sie deinen Frieden spüren lässt. Wir wollen dich auch bitten für all die, die im Dienst der Weltmission sind, dass sie diesen Dienst so tun können, in ganz anderen Kulturen und Herausforderungen, in ganz großen Schwierigkeiten, dass dort deine Gemeinde gebaut werden, Menschen zu dir geführt werden und dass wir mithelfen dürfen, auch durch unser Geben und Mittragen, dass Frucht geschehen kann für dein Reich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Augenblick Platz. Ich möchte noch ein paar Dinge sagen. Nächsten Sonntag haben wir einen Gottesdienst um 9.30 Uhr, der vom Evangeliumsrundfunk aufgezeichnet wird. Wenn Sie darauf Acht geben, ist immer dann hilfreich, dass man dort zeitig da ist und auch die Behinderung hinten auf der Gangseite in Kauf nimmt. Nächsten Sonntag, im zweiten Gottesdienst, nächsten Sonntag haben wir das Abendmahl eingeschlossen im Gottesdienst. Wir möchten dazu einladen, wir geben da Brot und Kelch durch die Reihen durch. Ich darf Sie einladen zu der Freizeit auf dem Michelsberg über die Fasnachtstage. Da liegen hinten die Zettel aus, die können Sie mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie mitgehen. Auch solche, die neu unter uns sind, ganz besonders schön, wenn man da viele kennenlernen kann. Das sind Tage der biblischen Zurüstung. Dienstagabend ist wieder Bibeltraining um 19 Uhr, Bibelstunde, 50 Minuten. Dienstagabend über den Philipperbrief sind wir gerade dran. Und dann darf ich Sie bitten, zu beten für unsere Jugendkonferenz für Weltmission. Wir sind dankbar, dass zum 7. Mal auf dem Killesberg eine solche Jugendkonferenz stattfinden kann. Gott soll Menschen rufen, dass dort Entscheidungen für die Ewigkeit fallen. Junge Leute bitte ich nochmal selber nach dem Programm nachher da mitzunehmen. Aber wenn Sie noch jemanden wissen, den Sie ansprechen wollen, freuen uns, dass es gelungen ist, so ein reichhaltiges Programm mit 30 Veranstaltungen zusammenzustellen. Aber jetzt ist wichtig, dass der Heilige Geist zu Menschen redet und ihnen die Aufgabe zeigt, dringlich. Nur Gott kann senden, nicht Menschen können senden, nur Gott kann senden. Und das soll dort geschehen und dafür wollen wir beten. Und ich bin Ihnen einfach dankbar, wenn Sie wissen, dass Jesus es gesagt hat, wenn wir den Vater bitten, wird er senden. Margarete Roth war gerade hier, um ihre Eltern zu besuchen. Die geht wieder zurück nach Angola am Mittwoch und hat angerufen, sie brauchen so dringend Mitarbeiter jetzt in Angola, nachdem der Frieden hält. Dr. Leikau fliegt morgen zurück nach Mosambik und seine dringende Bitte, Mitarbeiter. Und wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht. Wir haben viele Leute, die sagen, sie wissen nicht, wo sie Arbeit finden. Aber hier haben wir Arbeit und haben keine Leute. Aber Gott muss sie senden. Unser Opfer wollen wir heute geben für unsere Martina Bastian, die seit 10 Jahren als Bibliothekarin in Afrika und bildet dort, sie hat auch ein theologisches Studium absolviert, junge afrikanische Theologen aus, dass sie Bibliothekarin den theologischen Büchereien ihrer Bibelschulen sein können. Das ist ein ganz wichtiger Dienst für Afrika. Wir freuen uns, dass sie so einen großen Dienst tut in den französisch sprechenden Ländern Afrikas. Unser Opfer soll heute sein zum Tragen dieses Dienstes. Vielen Dank für Ihr Mittragen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.